Fotografie auf Film. Eine Patrone einlegen, 2-3 Lehraufnahmen, dann maximal 36 wohlüberlegte Bilder und anschließend 1 oder 2 Wochen warten auf die Ergebnisse. Wer kennt das noch, diese alte Technik der Fotografie, die analoge Fotografie? Erstaunlicherweise in der Zeit des Digitalen findet das gerade wieder ganz viele neue Anhänger. Gerade unter den jungen Leuten, die dann nach der Point-and-Shoot-Kamera fragen, nach einer Kamera, die Authentisches produziert, die Glaubwürdiges produziert, die eben den Moment wirklich einfängt, ohne alle Überarbeitung im Digitalen, ohne den Einsatz von KI. Das ist der Reiz analoger Fotografie, vielleicht sogar das Selbstentwickeln von Schwarz-Weiß-Bildern. Was es da alles gibt, welche Möglichkeiten noch existieren, was man auf dem Gebrauchtmarkt bekommt, was sogar neu auf den Markt kommt und was man vielleicht bedenken sollte dabei, darüber sprechen wir heute auf der Lichtpirsch.
Reden wir über Fotografie. Mein Name ist Andreas Ottmann, Fotohändler und Fotograf aus Schorndorf im Schwäbischen.
Und mein Name ist Klaus-Peter Kappist, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland. Heute geht es um ein Thema, von dem ich ja gedacht habe, das hat sich lang erledigt, nämlich das Fotografieren auf analoge Weise, das Fotografieren auf Filmmaterial. Also Andreas, du hast mir erzählt, dass immer mehr Kunden zu dir in den Laden kommen und wieder nach analogen Kameras und Filmen und dergleichen fragen. Was ist denn der Sinn dahinter? Also wie kommt man auf die Idee, auf einmal wieder auf Film zu fotografieren?
Ja, es sind ja mehrere Aspekte. Zum einen werden zu Hause alte Kameras entdeckt, dass Jüngere die Kameras ihrer Eltern entdecken und sagen, sie wollten damit mal fotografieren, damit mal Bilder machen. Aber es gibt auch welche, die dann ganz bewusst sagen, ich gehe den Weg, ich will mal was probieren, was früher mal eine Sache war. Also diese, und es gibt dann diesen so verschiedene Geschichten wie einen Retro-Look, den ich habe. Also ich habe einerseits Kameras, die auch ihren Retro-Look haben und sowie neuere Kameras wie Fujifilm, die wie zum Teil aussehen wie ältere Kameras, habe ich in dem Moment tatsächlich diese analogen Filmkameras, also für normalen Fotofilm, die spannend sind. Und was dazu kommt, ist noch die Entdeckung der Langsamkeit irgendwo. Also ich habe ja heute mit dem Smartphone werden tausende von Bilder gemacht, die oftmals nicht mehr angeschaut werden, also interessiert mich das Bild von gestern. Hier ist ein viel bewussteres Fotografieren, was man macht. Also ich habe ja, der Film hat nur 36 Aufnahmen und in den 36 Aufnahmen muss ich mir eher überlegen, was ich fotografiere. Ich kann ja nicht x-mal drauf drücken, weil jedes Mal draufdrücken vernichtet Geld. Und damit muss ich immer eher schauen, was ich fotografiere und mir mehr Gedanken über das Bild machen, als nur draufdrücken.
Ja, da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, um auch besser fotografieren zu lernen, würde ich sagen. Also wenn man bewusster ist, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit nimmt, das kann ja eigentlich der Fotografie nur gut tun. Wie ist das denn, dieser Aspekt Glaubwürdigkeit, spielt da eine Rolle? Ist das in den Köpfen der Leute drin in der Zeit von KI-manipulierten Bildern und dergleichen? Oder ist das in dem Zusammenhang überhaupt nicht wichtig?
Dem einen oder anderen sicherlich wichtig. Also jedes Bild gibt's ja nur einmal. Ich kann es nicht einfach reproduzieren, wie ich eine digitale Datei kopiere und x-mal kopiere. Ist auch nicht veränderbar. Also natürlich kann ich bei der Entwicklung vom Bild, ich kann auch nachher, wenn ich das Negativ oder das Dia gescannt habe, kann ich natürlich entsprechend was manipulieren, modifizieren. Aber das ist nicht so wie bei der digitalen Datei, die einfach beliebig veränderbar ist. Und ich habe ja immer noch meine Ursprungsdatei. Jedes Bild gibt es nur einmal. Und dazu kommt noch die technische Seite davon, sprich die Haltbarkeit und die Scannbarkeit. Wir scannen und digitalisieren ja heute sehr viele Dias und Negative aus vergangenen Zeiten. Ich kenne ja heute immer noch eine Glasplatte aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts oder Dias, die eben in der Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden sind, scannen. Das ist ganz enorm, was da geht. Es ist einfach nur, wenn das negativ vorhanden ist, kann ich x-mal immer noch wieder digitalisieren. Die digitale Datei, die verloren ist, die ist weg. Also wenn ich die in irgendeiner Form falsch abgespeichert habe, ist Feierabend.
Also das finde ich jetzt einen ziemlich spannenden Gedankengang. Du sprichst da zum einen von der Scannbarkeit von Dias und Negativen. Gut, das ist klar, die kann man in entsprechende Geräte einspannen. Aber das zweite Stichwort, das du da genannt hast, ist Haltbarkeit. Und das finde ich ja wirklich erstaunlich, denn man hat ja so das Gefühl, beim digitalen Bild, das ist immer wieder gleich gut, wenn man es aufruft, wohingegen ein Dia oder ein Foto doch mit der Zeit irgendwie verblasst. Und das dann doch irgendwie das haltbarer sein soll, finde ich erstaunlich. Aber wenn man sich das mal richtig überlegt, ja, klar, also selbst aus dem 19. Jahrhundert gibt es Glasplatten, die man noch wunderbar scannen kann und die tatsächlich sogar einen ganz erstaunlichen Dateireichtum hervorbringen. Während bei digitalen Daten, wenn man da nicht drauf achtet, die immer wieder neu abzuspeichern, dann sind die irgendwann weg. Während man eben Filme tatsächlich zwar etwas verblasst sind mit etwas Mühe, aber doch letztendlich dann recht gut wieder reproduzieren kann. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man so sagen. Also, wobei es natürlich beim Dia der vergangenen Zeiten immer darauf ankommt, was für ein Film damals verwendet wurde. Wenn ich einen Perutz-Film verwendet hatte, eine Marke, die es schon ewig nicht mehr gibt, die sind zum Teil gehen sie einfach die Farbinformationen flöten bei diesen Filmen. Das ist ganz erstaunlich, wie wenig da noch da ist. Habe ich aber ein Kodachrom-Dia, das eben 1935 aufgenommen wurde, dann sind die immer noch 1:1 sichtbar. Die sind noch wie damals. Also es liegt aber an diesem Grundmaterial vom Dia. Wobei sicherlich heute das Dia halt viel, viel weniger eine Rolle spielt beim analogen Fotografieren als das Farbnegativ.
Okay, aber vom Farben negativ kann man ja dann doch immer wieder das Bild dann wieder herbeiholen. Ist das denn so, dass die Leute sich die Negative archivieren oder ist das eigentlich nur eine Zwischenstufe? Also wie geht man mit den Negativfilmen um, mit dem Material?
Ja, sicherlich, der eine oder andere wird sich archivieren, aber so, dass man wie früher sich eine Ablagehülle gekauft hat, ich glaube, das passiert nicht mehr. Wir verkaufen sehr selten noch Ablagehüllen für Negative. Ich denke, die landen in der Kiste, weil in aller Regel eben dann die Negative, wenn sie entwickelt wurden, dann eben gleich digitalisiert werden und dann die digitalen Daten den meisten wieder wichtig sind. Und es gibt auch die einen oder anderen, die sagen, ich brauche die Negative gar nicht, die entsorgen sie dann anschließend gleich, aber ich finde, wenn man schon analog fotografiert hat, dann sollte man auch zumindest die Negative aufheben.
Ja klar, gerade mit Blick auf die Haltbarkeit. Denn was mit digitalen Daten so ist, also ich denke mal an meine Doktorarbeit, die ich mal geschrieben habe, die sind auf Floppy Disks in Größe von Langspielplatten irgendwie gespeichert. Kein Mensch kann das mehr lesen. Vielleicht müsste ich nach Paderborn ins Nixdorf-Museum, die könnten mir vielleicht diese Daten noch lesen, kommt kein Mensch mehr dran. Während ein Diamaterial, wie du ja eben schon gesagt hast, oder eine Glasplatte aus dem 19. Jahrhundert, die kann man heute noch 1:1 bearbeiten. Also das hat schon eine gewisse Haltbarkeit, also zumindest auf der Seite des Materials. Jetzt müssen wir aber auf der anderen Seite auch mal auf die Seite des Arbeitsgeräts gucken. Du hast vorhin erzählt, dass der ein oder andere ja im Schrank natürlich, vielleicht auch im Schrank vom Vater oder Großvater, noch eine analoge Kamera findet. Aber wie ist das denn jetzt mit jungen Leuten, die eben nicht beim Vater oder Großvater eine Kamera finden? Also was gibt es auf dem Markt? Also kann man auch tatsächlich noch analoge Kameras ganz neu kaufen, wenn man nicht zufällig noch irgendein Erbstück im Schrank hat?
Es gibt sicherlich auch ein paar analoge Kameras, die man neu kaufen kann. Aber viel spannender finde ich den Gebrauchtmarkt. Im Gebrauchtmarkt gibt es ein gigantisches Angebot. Also wir verkaufen ja auch bei uns auch gebrauchte analoge Kameras jegliches Alters. Und bei uns natürlich, da wir ja Fachhändler sind, wir schauen alles durch, wir checken jede Kamera, ob sie funktioniert oder nicht funktioniert und erst dann wird sie verkauft. Wenn ich natürlich dann im Privatumfeld kaufe, wenn ich mir bei eBay Kleinanzeigen eine Kamera schieße oder auf dem Flohmarkt eine Kamera kaufe, dann bin ich natürlich selber gefordert, um zu schauen, ob das die Kameras von Privatverkäufern kommen, ob die Notierung funktioniert oder nicht funktioniert. Aber von Haus aus gibt es ein gigantisches Angebot an Gebrauchtkameras. Bei einigen Kameratypen, nehmen wir eine Canon AE1 beispielsweise, da sind 50% der Kameras, die wir reinbekommen, sind kaputt, da ist die Elektronik kaputt, die ist auch nicht mehr reparabel. Da muss man dann schon genau hinschauen, was man sich kauft. Und was wir relativ stark verkaufen im Gebrauchtkameramarkt, sind das, was im heutigen Begriff Point-and-Shoot-Kameras sind, also Kameras, die eine Festbrennweite haben. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Modelle. Da gibt es Kameras, die wie Olympus Mew beispielsweise oder die Olympus XA als mit Manualfokus oder von Pentax entsprechende Modelle oder entsprechende Leica Modelle wie die Leica Mini, die Mini 1, Mini 2. Das sind schöne Kameras, die sind sehr gefragt. Dazu kommt noch dann, habe ich, beim Kameraangebot habe ich natürlich Kameras, die ein sogenanntes Autofokus-System haben, also wo die automatische Scharfeinstellung stattfindet, und natürlich auch Manualfokuskameras, wo ich selber dann gefordert bin, um die Entfernung einzustellen. Aber das ist ein schönes Preisangebot, was es gibt. Jeglicher Qualitätsklassen, von ganz einfach für 25, 30 Euro bis zu 100 oder mehr Euro oder ein paar hundert Euro, je nachdem, wie gut die Kamera sein soll und wie selten sie ist, kann man alles Mögliche finden. Und je nachdem, wo man sich entsprechend einstuft. Aber ich kann schon für kleines Geld mir eine nette Kamera kaufen, die früher relativ teuer war, und hier ja Spaß damit haben.
Ja, du hast gerade ja schon so ein bisschen über manuelle Fokussierung, Autofokussierung gesprochen. Ich hatte so das Gefühl, dass die letzten analogen Kameras, die gerade so im unteren Preissegment auf den Markt kamen, qualitativ oft nicht so wirklich die ganz, ganz tollen analogen Spiegelreflexkameras waren. Dann ich denke mal, man schaut jetzt, wenn man neu kauft, wenn man ein gebrauchtes Gerät sich jetzt neu zulegt, so muss man sagen, doch wahrscheinlich eher auf die wirklich hochwertigen Sachen. Und da ist man dann durchaus ja auch mal im Bereich der manuell zu fokussierenden, noch etwas älteren Kameras, so aus den 60er Jahren, aus den 50er Jahren, vielleicht auch aus den frühen 70ern. Also würde ich jetzt so sagen, das ist interessant. Ist das richtig, also dass man bei der analogen Spiegelreflexkamera eher auf die manuell zu fokussierenden setzt, oder spielt da Autofokus auch noch eine wichtige Rolle in dem Segment?
Ich würde mal sagen, das ist Geschmackssache von jedem Einzelnen, ob er, wie weit er seinen Retro-Trend frönen möchte. Das Gefühl der Langsamkeit haben möchte. Also ich bin natürlich mit der Autofokuskamera, ich kann mal mit dem motorischen Filmtransport, was eben in der letzten Phase der Analogfotografie, als die Kameras noch neu auf den Markt kamen, gebräuchlich war, bin ich natürlich schneller unterwegs. Wenn ich das also noch etwas mehr rustikaler haben möchte, wenn ich noch einen Schritt weiter zurückgehen möchte, dann suche mir natürlich eine Kamera aus, die eben keinen motorischen Filmtransport hat, wo ich manuell den Film weiter transportiere und wo ich dann auch manuell scharf stelle. Also hat natürlich auch seinen Vorzug, wenn ich mir eine Kamera aussuche, die wenig Elektronik drin hat oder fast keine Elektronik, gar keine Elektronik, kann auch wenig kaputt gehen. Also wenn ich beispielsweise eine Pentax K1000 mir kaufe, die Kamera hat gerade noch ein Belichtungsmesser gehabt und sonst hat sie nichts gehabt an Elektronik, da kann nicht viel kaputt gehen, kann maximal der Verschluss kaputt gehen. Wenn der beim Kauf gut funktioniert und ich die regelmäßig benutze, kann auch durchaus sein, dass der mir erhalten bleibt. Gehe ich ein paar Jahre zurück, wenn ich eine Popcorn mehr kaufe oder eine von IHG eine Kamera kaufe, dann kann natürlich sein, dass die Verschlüsse nicht richtig funktionieren, weil die dann schon so ein Alter haben, dass es etwas schwieriger ist. Aber zum Thema Belichtungsmesser gibt es ja heute auch kleine Belichtungsmesser, die man oben auf den Blitzschuh aufstecken kann, wo ich dann den Belichtungsmesser, der in der Kamera war, der meinetwegen dort nicht mehr funktioniert, damit ersetzen kann. Sowas kriege ich für 60, 70 Euro. Und damit habe ich dann das Thema Belichtungsmessung auch erschlagen und muss dann manuell meine Belichtungswerte, die ich da im Mittel übertragen. Aber auch da sind wir beim bewussten Fotografieren, beim langsamen Fotografieren und sich mit dem Bild beschäftigen.
Nun müssen wir ja gleich noch ein bisschen über Filme sprechen, aber bei Filmen geht es ja dann auch dann immer um die verschiedenen Formate. Wie ist das denn auf der Kameraseite, wenn wir jetzt noch bei den Geräten sind? Also ich persönlich habe Fotografieren auch sehr viel gelernt und auch in der Anfangszeit beruflich dann viel mit Mittelformatkameras hatten, weil eine große Mamiya RB 67 ist das Ding, glaube ich, jahrelang großes Zeug mit rumgeschleppt. Spielt das heute noch eine Rolle? Also solches Gerät, Rollfilm, taucht das auch auf dem Gebrauchtmarkt auf? Wird das im Bereich der analogen Fotografie auch tatsächlich noch eingesetzt?
Also Mittelformatkameras waren ja zum Hochzeiten der analogen Fotografie schon eher das Exotische, waren natürlich immer dann das Ziel von vielen, sich eine Hasselblad oder eine entsprechende Mamiya zu kaufen oder eine entsprechende Rollei zu kaufen. Sozusagen, da das Mittelformat bringt eine höhere Qualität, habe ich immer viel mehr Gewicht und viel mehr Volumen durch die Gegend geschleppt. Aber die Kameras wurden damals schon deutlich weniger verkauft als Kleinbildkameras. Und dementsprechend sind die auch im Gebrauchtmarkt weniger vertreten. Aber es gibt auch durchaus Leute, die sagen, Mensch, ich wollte mir schon immer mal eine Rolleiflex Mittelformatkamera kaufen. Und heute sind sie in Anführungszeichen bezahlbar. Gegenüber früher, weil sie im Verhältnis zu dem, was sie mal damals gekostet haben, halt eigentlich viel, viel weniger Geld, finanziellen Einsatz erfordern. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass beim Mittelformat das alles viel, viel größer ist, etwas komplizierter ist, die Filmauswahl geringer ist und ich auch beim Filmen und beim Filmentwickeln etwas mehr Geld in die Hand nehmen muss.
Okay, also das ist sicherlich ein Punkt bei den Filmen. Ich möchte aber trotzdem kurz noch eben bei den Kameras bleiben. Also wenn ich mir jetzt also wirklich auf dem Gebrauchtmarkt was zulegen möchte, worauf muss ich denn da überhaupt achten, wenn ich gebraucht was kaufen will?
Wie immer bei Gebrauchtgeräten, dass die Dinge einfach funktionieren. Sprich, wenn ich beim Händler kaufe, dann habe ich ja in aller Regel eine Funktionsgarantie. Es gibt auch Händler, die eben sagen, nee, es ist historisch, wir schließen jegliche Garantie aus. Dann muss man für sich selber überlegen, ob ich das kaufen möchte oder nicht. Also wir zum Beispiel, wir geben eine Garantie auf diese, auf die Altgeräte, auf die Gebrauchtwaren, auf die Geräte. Und wir nehmen auch Retour, wenn es nicht funktioniert, weil das bin ich als Händler mal meinem Kunden schuldig, dass ich nur was verkaufe, was funktioniert. Ansonsten habe ich natürlich die üblichen Probleme, die eben bei Gebrauchtgeräten auftreten. Also bei der Kamera sind es eben nochmal, was ich wie vorhin schon einmal erwähnt, Belichtungsmesser, ob die funktionieren, nicht funktionieren, ob die Elektronik funktioniert. Der Verschluss ist ein großes Thema. Da kann er vernünftig laufen, der kann aber auch nicht die Verschlusszeit nicht mehr richtig abbilden. Da können die entsprechenden Teile innen drin kaputt sein oder zwischenzeitlich, was auch der Fall, zum Teil der Fall ist, dass die Geräte verharzen innen drin. Das heißt, die Öle träge werden, die verarbeitet wurden für das Ganze. Das kann durch Benutzen wieder, ja, durch mehrmaliges Benutzen sich wieder etwas geben. Kann aber auch sein, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Man muss damit leben, dass vieles nicht mehr reparabel ist. Es gibt nur wenige Werkstätten, die noch analoge Geräte reparieren können. Ich habe zum Beispiel in Dessau einen gefunden, der Analogkameras reparieren kann, arbeitet aber zum Beispiel nicht für uns als Händler, sagt er, nee, das ist sowas von aufwendig. Das ist am meisten ein kompletter Neuaufbau, er macht es nur für Privatkunden. Weil das einfach dann noch sehr aufwendig ist. Und dann ist die Frage, wie weit man das sagt, okay, ich lebe damit, mir was zu kaufen, wo ich dann was je nachdem in Abseilbeizeit wieder kaputt gehen kann und ich muss sie entsprechend ersetzen. Kann aber auch durchaus sein, die Dinge funktionieren auch in den nächsten Jahren. Also wie immer halt, wenn ich gebraucht kaufe.
Jetzt bei gebrauchten Kameras denkt man natürlich auch an wunderschöne alte gebrauchte Objektive, also alte Linsen, Altglas. Ich glaube, da machen wir mal eine Extra-Folge zu. Also das ist ja doch ein hochspannendes Thema. Also alle Hörer, ich denke mal, die nächste Folge, die widmen wir einfach mal genau diesem Thema, weil das gibt einen speziellen Look. Da gibt es ganz viele tolle Dinge, die man machen kann, wenn man Altglas benutzt. Und Altglas passt natürlich dann auch gut auf alte Kameras drauf. Also Altglas machen wir jetzt nicht den alten Flaschenboden aus dem Container, sondern alte Linsen, alte Objektive. Gibt eine extra Folge demnächst.
Ja, bei Altglas, also beziehungsweise bei Objektiv muss man auch, also es gehört auch zum Kauf und Gebrauch geräten, aber auch das Ding wird man auch in der nächsten Folge dann entsprechend ausführlich behandeln. Muss man eben drauf schauen, dass die Objektive auch entsprechend funktionieren. Es ist ja nicht nur die Kamera, das Objektiv muss auch genauso funktionieren. Also wenn ich mir eine analog Spiegelreflexkamera kaufe, habe ich ja auch ein manuelles Objektiv oder ein Autofokus-Objektiv, da kann der Motor, muss halt funktionieren. Die Blenden müssen funktionieren. Und dann kann das Ganze auch wirklich Spaß machen. Und das war so der letzte Punkt, worauf man achten muss bei Gebrauchsgeräten.
Ja, hochspannendes Thema. Wie gesagt, gibt eine extra Folge mal dazu. Aber bei der analogen Kamerawelt, wie sieht es denn aus mit Neugeräten? Gibt es tatsächlich noch Hersteller, die analoge Kameras anbieten?
Ja, es gibt dann nur wenige. Also was es gibt, ist die Leica M6, die wieder frisch aufgelegt wurde, die heute das Doppelte kostet als neue Kamera, wie es damals als im ersten Schwung der Fall war. Das sind wir bei 5.800 Euro derzeit. Ist nicht für jeden erschwinglich. Es gibt dann sowas wie eine Pentax 17 beispielsweise, die eine Halbformatkamera ist. Es gibt dann von Lomo noch Kameras, die waren früher aber schon nicht allzu toll. Also das ist eher dann ein Spaßfaktor zuzuordnen. Da würde ich eher nach einer Gebrauchtkamera gucken, als eine Lomo zu kaufen. Sowas gibt's. Es gibt auch die Rolla 35, die ein absoluter Klassiker war. Analogkameras, die gibt's heute als Kamera mit einem Autofokus. Ich finde aber von der Produktqualität her nicht den Preis adäquat. Da sind wir bei irgendwo 850, 900 Euro. Und da bekomme ich halt nichts Tolles dafür, finde ich jetzt. Also wenn man da nach einer gebrauchten Kamera schaut, kann man sich 5 davon kaufen oftmals. Was auch noch gibt, sind Einwegkameras. So ein ganz spezieller Punkt. Da ist mir aber ein Bereich, den ich einerseits vom Umweltaspekt etwas schwierig finde, weil ich benutze was ich eben anschließend wegschmeiße. Ich weiß nicht, ob das noch echt in die Zeit reinpasst. Wenn ich dann mir ein paar Euro mehr in die Hand nehme und selbst die billigste Kompaktkamera mir kaufe, als Gebrauch kaufe und da einen Film einlege, habe ich viel, viel mehr und habe eine bessere Kamera, als wenn ich eine Einwegkamera kaufe. Das Einzige, wo ich finde ich, noch einigermaßen vertreten kann, sind die wasserdichten Kameras, wenn ich die jetzt zum Schnorcheln mitnehme oder sowas. Aber ansonsten ist das Thema Einwegkameras für mich ein unschönes Thema, finde ich, als ja, umwelttechnisch betrachtet.
Ja, ich muss sagen, das hat mich schon immer gewundert. Einwegkameras, man kauft sich eine Kamera, macht dann irgendwie 36 Aufnahmen oder so und schmeißt die Kamera weg. Also ist aus meiner Sicht sowieso irgendwie widersinnig, weil das ja doch einen gewissen Wert haben sollte. Sonst eine Wegwerfkamera kann doch eigentlich keine guten Bilder machen. Man sagt ja auch immer, das Objektiv macht das eigentliche Bild. Die Kamera, gerade bei der analogen Fotografie, ist die Kamera ja eigentlich erstmal nur ein Gehäuse, wo dann das drin ist, wo der Film, wo das aufgezeichnet wird, nämlich der Film. Na, da kommen wir ja dann zum nächsten Thema. Über Filme müssen wir auch sprechen. Früher gab es ein Riesenangebot an Filmen, die auch preislich, würde ich mal sagen, halbwegs überschaubar waren. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen gucke, was ein analoger Film heute kostet, dann das kann ich ja kaum fassen. Also was gibt es denn überhaupt jetzt noch auf dem Markt an Filmen?
Ja, Filme gibt es eigentlich nach wie vor im Kleinbildbereich als wie früher. Also sprich, ich bekomme genauso einen Schwarz-Weiß-Film in Farbnegativ wie einen Diafilm. Beim Diafilm ist die Frage, ob man sich das wirklich antun möchte. Der kostet richtig Geld und ich muss, da bin ich heute bei über 30 Euro pro Film. Dazu kommt noch, dass die Entwicklung relativ teuer ist. Wenn ich beispielsweise den Film im Drogeriemarkt abgäbe, dann ich 3 bis 4 Wochen warten muss, bis ich meinen Film retour bekomme, weil der deutschlandweit gesammelt wird und nur noch in einem Labor entwickelt wird. Bei uns, es gibt Händler oder Fachhändler, die dann mit Fachlaboren zusammenarbeiten, wo es dann deutlich schneller gehen kann. Die entwickeln dann zweimal die Woche beispielsweise, dann geht es etwas fluxer. Beim Farbnegativfilm ist das etwas völlig anderes. Beim Farbnegativfilm, der kann in sehr vielen Stellen entwickelt werden. Und es gibt unheimlich viele Fachhändler, die noch eigene Labormaschinen haben, die selber entwickeln. Und die auch einen ordentlichen Durchsatz haben, dass hier auch das alles gut funktioniert. Also Farbnegativfilm ist eigentlich das Gebräuchlichste. War früher schon das Gebräuchliche, genommen dem Diafilm, ausgenommen vom Profibereich, der wurde oftmals das Dia verwendet, aber beim Amateur war das Farbnegativ eigentlich das Gebräuchlichere. Und da habe ich auch eine schöne Filmauswahl. Ich gebe nach wie vor Filme von Kodak, von Fuji. Es gibt aber auch neuere Sachen, wie Filme von Wolfen beispielsweise, die so einen Retro-Look haben, die sehr eigen sind. Es gibt auch viele neue Filmmarken, die aufgetaucht sind, wie Salz und Silber oder sowas, die dann auch dann ja, den Experimentierfreudigen die dort ihren Spaß dran finden. Nachher gibt es natürlich verschiedene Filmformate. Ich habe für die entsprechenden Kameras gibt es auch entsprechende Filmformate. Also wir hatten vorher über Kleinbildkameras gesprochen. Das ist das Format 135 oder 135 mm. Das ist das gebräuchlichste Format. Es gibt dann natürlich die Mittelformatfilme, das sind die 120er Filme. Da muss man eben schauen beim Mittelformat, was für eine Kamera ich habe, ob dann hier auf dem Film eben 12 Aufnahmen drauf passen oder 16 Aufnahmen, je nachdem, was für ein Format die Kamera eben hat. Also gibt es je nach Kamera, habe ich nachher ein Negativformat von 4,5x6 cm oder von 6x6 cm oder von 6x9 cm. Das kommt immer drauf an, aber wie gesagt, Mittelformat spielt nicht die ganz große Rolle. Dann gibt es natürlich auch im Gebrauchtmarkt Kameras für APS-Filme, es gibt im Gebrauchtmarkt Instamatic-Filme und auch Pocket-Filme. Das sind Filme, die in vergangenen Zeiten in Kunststoffkassetten drin waren, die damals qualitativ nicht toll waren. Die werden ab und zu noch, gibt es welche, die was neu anbieten, aber das macht keinen großen Sinn, sowas zu kaufen. Also auch weder die Kamera zu kaufen, noch eben diese Filme verwenden zu wollen.
Bei der Verwendung von Filmen fällt mir so eine Sache ein, an die ich mich noch gut erinnere. Ich hatte immer eine extra Kühltruhe für Filme, wenn ich größere Mengen an Diafilmen gekauft habe. Wie ist denn das eigentlich? Das spielt ja dann heute auch eine Rolle. Ist das den Leuten überhaupt bewusst, dass Filme ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben? Und auf der anderen Seite, wie ernst muss man das denn eigentlich nehmen, was da drauf steht?
Als Mindesthaltbarkeitsdatum fällt dem einen anderen schon auf, als dieser aufgestempelt auf der Filmpackung. Es ist aber ein Mindesthaltbarkeitsdatum, sprich beim Farbnegativfilm kann ich dann durchaus, wenn er ordentlich gelagert wurde, ohne dass ich in die Kühltruhe lege, ein halbes Jahr bis Jahr länger verwendet werden, eher ein halbes Jahr als ein Jahr. Und dann beim Schwarz-Weiß-Film ist es nicht ganz so wichtig. Schwarz-Weiß-Film hat ja keine Farbveränderungen beim Film, also sprich beim Farbnegativfilm, wenn ich den überlagert habe, wenn er zu alt ist, dann habe ich eben Falschfarben oder eigentlich eine Farbveränderung kann ja beim Schwarz-Weiß-Film nicht passieren. Der Schwarz-Weiß-Film wird dann einfach matschiger, wird grauer. Wie soll man sagen? Die Differenzierung der Grautöne ist nachher nicht mehr so gegeben, wie wenn er zu alt ist. Aber er ist nach wie vor verwendbar, auch wenn er mehrere Jahre überlagert wurde. Er ändert sich nur etwas von der Charakteristik. Das ist natürlich die Frage, wenn ich experimentierfreudig bin, kann ich das natürlich auch tun.
Das klingt ja super. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich sogar noch ein paar alte Dia-Filme, die sind irgendwie über 20 Jahre alt. Das heißt, da wäre noch irgendwas drauf oder würde ich sagen, ist das Sondermüll?
Nee, beim Dia-Film nicht. Also eins muss man vielleicht auch noch wissen beim Film. Wenn ich habe ja eins als den nun benutzten Film, den kann ich, wenn ich den längers liegen habe, also sprich, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum ein halbes Jahr überschritten ist, ein Jahr überschritten ist, kann ich ja durchaus verwenden. Was ich aber nicht tun sollte, ist einen belichteten Film ein halbes Jahr oder Jahr liegen lassen. Wir haben ja das sogenannte latente Bild. Das heißt, ich habe dann, das heißt, beim Belichten chemische Prozesse in Gang getreten und da vertritt es tatsächlich eine Veränderung nach diesem latenten Bild ein. Der ist mit der Entwicklung des Filmes, wird das dann gestoppt und erst dann habe ich dann mein fertiges Negativ. Also ein belichteter Film sollte dann in absehbarer Zeit, also innerhalb von mehreren Wochen, dann entwickelt werden, aber bitte nicht ein halbes Jahr oder Jahr liegen lassen.
Jetzt Entwickeln ist ja ein wichtiges Thema. Du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, was es im Bereich der Entwicklung so gibt. Dia spielt wohl nicht mehr die ganz große Rolle. Betrachten wir also bei entwicklungstechnischer Seite jetzt mal die Negativfilme, Farbnegativ, Schwarz-Weiß-Negativfilm. Kannst du das mal noch etwas genauer beschreiben, wie das funktioniert? Wie viel Zeit muss man da investieren? Was kostet das? Wo kann man Filme entwickeln lassen? Also wie genau funktioniert das eigentlich?
Also Filme kann man beim Fotohändler logischerweise entwickeln lassen. Man kann sie auch bei Drogerieketten wie DM und Rossmann abgeben. Man kann in manche Labore wie nach Wolfen beispielsweise die Filme direkt schicken. Da hat man eben den Postweg, der zwischendrin ist. Es gibt auch Fachlabore wie ProLab in Stuttgart beispielsweise, die nach wie vor Filme entwickeln, die auch öfters in der Woche entwickeln. Allerdings ein Fachlabor hat eine etwas höhere Entwicklungskosten, als wenn ich es beim Fotohändler oder im Drogeriemarkt abgäbe. Dafür haben die aber auch eine andere Entwicklungsqualität. Also ich habe ja beim Entwickeln gibt es zweierlei Möglichkeiten zu entwickeln. Ich habe entweder Durchlaufentwicklung, also wo denen die Filme durch die Maschine laufen, durch über mehrere Racks durch. Oder ich habe eine sogenannte Hängeentwicklung, wo der Film dann aufgehängt wird und im Bad es keine mechanische Belastung beim Film gibt. Das sind natürlich deutlich aufwendiger, war früher schon aufwendiger, wird aber nach wie vor praktiziert und kostet natürlich damit auch deutlich teurer.
Und wie ist das? Ich selber habe ja früher mal gelernt, das im Labor selber zu entwickeln. Gerade Schwarz-Weiß-Filme war ja eine ganz wichtige Sache, das selbst entwickeln zu können, was auch einen großen Reiz hat, finde ich. Denn man hat die volle Kontrolle über diesen Entwicklungsprozess, kann sich dann über Dinge nachdenken, wie teilweise belichten. Also hat man ja so mit Papieren darüber herumgewedelt, damit einzelne Teile des Abzuges, den man herstellt, dann weniger belichtet ist. Also hochspannende Angelegenheit, was man da alles machen konnte im Labor. Und wo ich persönlich tatsächlich auch über Fotografie, über den fotografischen Prozess, über Kontraste und dergleichen einiges gelernt habe. Also etwas, was ich wirklich allen Leuten auch warm empfehlen würde. Leute, beschäftigt euch mal mit dem Entwicklungsprozess. Da lernt ihr richtig was über Fotografie. Spielt das noch eine Rolle, das selber entwickeln, zu Hause im Badezimmer? Also meine Frau kriegt da immer Schnappatmung, wenn ich in unser Badezimmer dann abgedunkelt habe, ne? Fenster zugeklebt mit schwarzer Folie und dann die ganzen Chemikalien da aufgestellt, die auch irgendwo im Kühlschrank rumstanden und das ist doch bestimmt giftig, mochte sie nicht so. Also wie ist das heute? Spielt das eine Rolle? Kann man das empfehlen? Ist das irgendwie schwierig? So, was machen die Leute da in der Hinsicht?
Also Bilder selber entwickeln sind denke ich, die wenigsten, die noch das tun. Die meisten wollen dann eben, wenn sie analog fotografiert haben, einen gescannten Film haben. Ich kann ja heute, wenn ich einen Film abgebe zum Entwickeln, gleich einen Scan dazu bekommen, der dann auf einem Datenträger oder per Download zur Verfügung gestellt wird. Die ich dann ja in meinem Lightroom, also im entsprechenden Programm weiter bearbeiten kann. Das, was ich früher im Labor gemacht habe, kann ich dann eben schon am Schreibtisch machen. Im Gegensatz zum Darkroom und der Dunkelkammer damals. Was Spaß machen kann, ist, wie ich mal Schwarz-Weiß-Filme fotografiere, die Schwarz-Weiß-Filme selber zu entwickeln. Das ist etwas durchaus Reizvolles, das ist auch relativ einfach. Ich brauche dann eine Entwicklungsdose, ich brauche ein bisschen Chemie und kann das tatsächlich auch im Badezimmer machen. Ohne das Badezimmer abdunkeln zu müssen, weil ich dann muss ja den Film einspulen in diese Entwicklungsdose. Das kann ich im dunklen Bereich machen. Also einmal Licht aus, als dunkel, kann ich den Film einspulen. Das war es aber gewesen. Mehr muss ich dann nicht tun. Und im Dunkeln, den Rest kann ich tatsächlich bei Tageslicht machen. und kann meinen Film dann selber entwickeln. Brauche ich etwas Chemie dazu, ich brauche einen Filmentwickler, ich brauche einen Fixierer, ich brauche noch einen Stopper dafür. Und dann ist das Ganze erledigt und muss halt dann den Prozess als solches einhalten. Es kann aber, muss damit aber auch keinen, wie beim farbnegativen Konstant, entsprechend konstanten Temperaturen haben. Ich kann das mit lauwarmem Wasser machen, kaltes Wasser ist ungeeignet. Aber es ist relativ simpel zu machen und ich habe dann nochmal den nächsten Prozess an der analogen Fotografie. Hat es auch seinen Reiz. Aber das machen, das sind nur wenige, die
das
machen.
Aber das würde ich wirklich empfehlen. Also ich finde, das ist eine große Bereicherung. Ja, also analoge Fotografie ist offensichtlich wirklich ein sehr spannendes Thema. Und wer Fotografie ernst nimmt, würde ich sagen, der findet da ganz tolle Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht heute auf der Lichtpirsch. Ein paar neue Impulse. Bei der nächsten Folge, da geht's dann um noch mehr altes Gerät, über Gebrauchtgeräte, alte Kameras, alte Objektive, aber da vor allem, was kann man damit machen? Also bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen Sie uns, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Klaus-Peter Kappes, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland.
Mein Name ist Andreas Oppmann, Fotohändler und Fotograf Schornhof.